Show.
Die Show am Freitagvormittag. Late night is too late, morning is too early. Deshalb Alpen zur Late Morning Show.
Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Erstmal nur von mir, weil der André ist im wahrsten Sinne des Wortes schon wieder mal ausgeflogen. Und zwar nach Karlsruhe zu seinem Freund und Kollegen Matthias Reinschmidt. Freut euch auf ein super inspirierendes und unterhaltsames Gespräch unter Vogelliebhabern mit atemberaubendem Action-Einsatz von Henry, einem waschechten Ara. An der Stelle möchte ich euch gleich vorwarnen, da könnte es etwas lauter werden, vor allem wenn Henry es auf unser Mikrofon abgesehen hat. Aber im Gegensatz zum André will ich nicht zu viel spoilern und wünsche euch jetzt einfach eine gute Unterhaltung.
Sabrina, du hast was verpasst. Also mein Morgen begann gerade schon mit Papagei. Damit kann ich schon mal spoilern, wie die Folge läuft. Also ich glaube, heute wird es fast papageienlastig, weil ich besuche gerade nicht einen Kollegen von mir, sondern wirklich einen Freund, kann ich sagen. Wir lagen nämlich auch schon zusammen im Pool, dazu vielleicht später mehr. Ich bin bei Professor, muss ich ja sagen, einmal förmlich werden, Professor Dr. Matthias Reinschmidt, Zoodirektor vom Zoo Karlsruhe. Und ja, letzte Woche haben wir ihn ja bei unserer Aufnahme einfach überfallen und habe gesagt, Matthias, machst du einen Podcast? Er hat ja gesagt. Und gestern ist ihm mal bewusst geworden, oh, da muss ich ja was reden, und hat mich mal vor sich angeschrieben, was machen wir überhaupt? Matthias, vielen Dank, wie geht's dir?
Ja, ich freue mich wirklich riesig, dass du bei mir bist, extra aus Innsbruck zu mir kommst.
Ja.
Nicht nur wegen mir, natürlich auch wegen unserer Tagung heute, die wir diese Woche in unserem wunderschönen Zoo haben. Aber es freut mich natürlich, dass du in meinem tollen Büro bist. Das ist übrigens das tollste Büro eines Amtsleiters der Stadt Karlsruhe. Denn nirgendwo sonst hat man Blick auf ein Aquarium mit Fischen, auf Papageien und auf Schimpansen.
Ja, und vor allem, das ist so mein Lieblingsstück in deinem Büro, da steht so eine Arche Noah. Ich habe hier schon öfter in unserem Podcast über Arche Noah gesprochen. Matthias hat wirklich einen auf dem Schreibtisch. Also ich bin da immer neidisch. Falls du noch über ein Geburtstagsgeschenk nachdenkst, Sabrina. Also ich würde eine Arche Noah nehmen.
Ja, aber es muss eine richtig tolle Arche Noah sein. Die hat mir meine Frau zur Verleihung des Doktortitels geschenkt, weil sie genau weiß, was meine Intention ist. Das ist Tiere retten, und das hat der Noah schon gemacht mit seiner Arche Noah, symbolisch natürlich. Und das passt zu mir, zu meinem Job, und ja, ist mein Lebensinhalt.
Aber jetzt läuft es so, wie unser Podcast immer läuft. Also ich habe dich wenigstens vorgestellt, das war schon mal besser als sonst, aber eigentlich machen wir mit unseren Gästen immer... Wo haben wir uns kennengelernt?
Wo haben wir uns kennengelernt? André, ich weiß gar nicht mehr. Im Bubertaler Zoo? Oder warst du auf Teneriffa und hast mich besucht? Das war unser erstes Treffen. Ne?
Genau, weil du hast ja noch eine Vergangenheit auf dieser sonnigen Insel, wo es aber keine Jahreszeiten gibt.
Das ist richtig, immer Frühling.
Genau, immer Frühling. Und da habe ich dich besucht.
Da hast du mich besucht, und ich habe dich durch unsere Papageienzuchtstation geführt.
Das, genau.
Da erinnere ich mich. Ich wusste nur nicht mehr, dass das wirklich das erste Treffen war.
Das erste persönliche. Vorher hatten wir so Kontakt via E-Mail weiter. Und dann habe ich ja meinen Urlaub gemacht. Und hast du gesagt, ja, dann komm doch vorbei. Und dann hast du mich, also fies gesagt, durch ewig lange Zuchtvolieren geführt, wo jede Amazone aussieht wie jede andere. Weil
das sagst du.
Es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die dich so gut auseinanderhalten können wie du.
Ja, ich habe dich durch die Zuchtstation in La Vera der Loro Park Stiftung geführt, und das sind 1200 Gehege mit unterschiedlichsten Papageien, 350 verschiedene Papageienarten und Unterarten, das Mekka der Papageienhaltung weltweit. Und da habe ich fast 15 Jahre gearbeitet und meinen Lebensinhalt reingegeben. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da wirklich meinen Papageienvirus leben können, muss ich so sehen.
Den du aber vorher schon hattest, oder?
Den habe ich schon seit meinem 8. Lebensjahr, muss ich sagen. Ich habe mit 8 Jahren mein erstes Pärchen Wellensittiche gehabt, und dann haben mich die Papageien nie mehr losgelassen.
Aber warum denn Papageien?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen...
Die leben doch gar nicht in den Alpen, außer die Neozoen.
Ja gut, den Alpen habe ich das nicht ausgerichtet.
Aber ja, warum denn nicht?
Ich komme ja aus dem Schwarzwald, das ist auch ein ganz schönes Mittelgebirge, für uns zumindest hier.
Und, das ist ein Hügelchen.
Ja, aus deiner Sicht Hügelchen, aber ich bin ein richtiger Schwarzwälder und habe mit 6 Jahren mein erstes Tier gehabt, das war ein schwarzes Meerschweinchen. Und da war mir schon klar, ich will Zoodirektor werden. Ich habe es nämlich meiner Mutter erzählt, als ich mal gefragt wurde, was willst du werden? Dann habe ich gesagt, ich werde Zoodirektor. Und dann habe ich immer Tiere um mich gehabt, mit 8 Jahren ein Pärchen Wellensittiche. Und dann ist es so weitergegangen. Ich hatte einen Schulfreund, der hat auch ein Pärchen gehabt und die hatten Jungtiere im Kasten, in ihrem Nistkasten, den sie dran gehängt hatten an den Käfig. Und dann bin ich ins Zoogeschäft, habe auch ein Nistkästchen gekauft, habe das unseren beiden dran gehängt und ein paar Wochen später hatte ich auch 3 Jungtiere drin und dann nochmal 4 und dann hatte ich 9 Wellensittiche in der Küche im Käfig.
Deine Mama war begeistert.
Ich musste ausziehen. Und dann war ja das Meerschweinchen gestorben mittlerweile.
Hast du es verfüttert?
Nein. Auf jeden Fall habe ich aus diesem Meerschweinchenkäfig, der wirklich einen Meter lang war, 50 breit, einen größeren Wellensittichkäfig gemacht. Und habe damals dann mit den Wellensittichen im Hof expandiert. Und dann habe ich eine große Voliere gebaut und so weiter ging das halt. Irgendwann hatte ich ganz viele Vögel auf dem Dachboden, überall, jede Nische des Hauses meiner Eltern habe ich genutzt, um Vögel unterzubringen. Und ja, so ist es dann weitergegangen. Irgendwann habe ich noch vor meinem Studium ein Praktikum im Karlsruher Zoo gemacht. Und das war natürlich spannend für mich. Und schon nach 26 Tagen, ich muss es wirklich so sagen, es war 1986, habe ich die ersten dunkelroten Aras mit nach Hause bekommen, die hier keinen Platz mehr hatten. Und man hat dann meine Papageienleidenschaft schon erkannt und hat gesagt, ja, ich kriege die in Leihgabe, weil es einfach platzmäßig hier nicht untergebracht ist. Es war eine ganz andere Zeit.
Weil natürlich heute deine Küche sicherlich größer war als hier die Haltung in Karlsruhe.
Ja. Es war eine ganz andere Zeit wie heute. Damals wurden noch zu Tausenden, Hunderttausenden Papageien weltweit gefangen, in Zoogeschäften verkauft. Die Leute kamen teilweise nicht zurecht mit denen, haben die wieder abgegeben, haben im Zoo angerufen. Hier saßen die Zoos voll überall mit Papageien und da kamen wirklich wöchentlich Angebote von Privatleuten. Könnt ihr nicht mein Ara, mein Kakadu, mein
Amazon? Na, die fragen dann nicht, könnte mein Ara haben, sondern mein Hansi oder mein...
Ja, so ist das gewesen. Und so habe ich dann ganz viele Papageien bekommen, die einfach nicht im Zoo aufgenommen werden konnten. Und ich habe sie dann eben bei mir aufgenommen, teilweise nicht alle. Aber so hat man dann sich mit Papageien beschäftigt. Dann habe ich studiert in Tübingen, habe dann auch meine Diplomarbeit hier im Karlsruher Zoo über Amazonen gemacht. Und wurde dann Redakteur einer Zeitschrift, die sich mit Papageien beschäftigt. Fast 8 Jahre war ich Redakteur der Zeitschrift Papageien. Und dann ist es mir langweilig geworden als Redakteur. Und ich habe Leserreisen in den Loro-Park nach Teneriffa erfunden für meine Leser, die sich Papageien ja als Hobby ausgesucht haben. Und dort ist man dann aufmerksam geworden auf mich. Ich habe 4-mal die Reise gemacht. Und dann hat man mir den Job als Kurator angeboten. Und das war der Weg zurück in die Zoos. Also für mich war das natürlich super, denn ich wollte ja immer im Zoo arbeiten und Zoodirektor werden. War dann erstmal Kurator viele Jahre, bin dann zoologischer Direktor in Teneriffa geworden, im Loro Park. Und ja, seit 2015 dann in die Heimat zurückgekehrt als Zoodirektor in Karlsruhe. Und jetzt bin ich auch fast wieder 8 Jahre schon Zoodirektor hier.
Wo gehst du die nächsten 8 Jahre dann hin?
Ich werde hier in Rente gehen, das habe ich allen versprochen. Wenn Gott will, man weiß ja nie, was kommt. Aber ich habe das schon vor. Ich habe nämlich hier noch so viel zu tun. Und wir haben so eine richtige Aufbruchstimmung, auch nach 8 Jahren noch. Wir krempeln den ganzen Zoo um. Ich möchte aus diesem klassischen Zoo wirklich ein modernes Artenschutzzentrum machen. Und da gibt es viel zu tun. Wir haben auch noch ein paar Ecken, die mir nicht so gefallen. Und wir haben einen Masterplan und da werden wir uns dran abarbeiten.
Und Sabrina, du hörst es, das sind viele Gemeinsamkeiten, die du schon von mir gehört hast. Aber eine, die ich auch noch nicht wusste, und wir kennen uns ja jetzt wirklich irgendwie fast 20 Jahre, ich habe als kleiner Junge auch mit 5, 6 gesagt, ich werde Zoodirektor.
Ja, siehst du.
Weil ich habe den Jimmick im Fernsehen gesehen, habe meine Mama gefragt, warum hat der ein Gepard auf dem Schreibtisch? Mhm. Da hat mir meine Mama gesagt, ach, das ist ein Zoodirektor. Dann habe ich gesagt, ich werde Zoodirektor. Und mein Spitzname als Kind auf der Straße war dann Professor, weil mich die anderen Kinder dann schon Professor gerufen haben. Weil ich jedem erzählt habe, ich will werden wie Professor Jimmick.
Klasse, genau das sind die Parallelen. Auch Jimmick war mein, der ist ja für Generationen von Zoodirektoren das Wort. Ja,
der ist schuld, dass wir hier sitzen.
Ich meine, das war eine andere Zeit. Du bist natürlich wesentlich jünger wie ich, aber Jimmick war ja auch ein paar Jahrzehnte im Fernsehen zu sehen. Mit seinen,
der hat das ja auch lang gemacht.
186 Folgen seiner Sendung hat er genau
gemacht. Und da haben wir dann eine Gemeinsamkeit, die wir beide teilen und eben auch mit ihm. Dieses nach außen tragen. Tu Gutes und sprich drüber. Wir sitzen jetzt hier nicht aus Spaß. Also wir reden immer gerne miteinander und trinken einen Kaffee oder einen Wein. Aber Öffentlichkeitsarbeit.
Das ist absolut wichtig. Und
die Menschen begeistern. Weißt du, wir können hier unseren Traum leben, wir versuchen Gutes zu tun, aber nur was man kennt, das schützt man, so abgedroschen der Spruch hier in der Zuwelt ist. Wir müssen ja Menschen begeistern und jetzt bist du mal endlich in einem ordentlichen Medium angekommen, in einem Podcast, aber du machst ja was ganz anderes. Du versuchst die Menschen ja auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu begeistern. Ja. Ähnlich erfolgreich wie unser Podcast, muss man ja sagen, aber deine ganzen Fernsehsendungen, die machst du ja nicht, weil du gerne deine Nase im Fernsehen sehen willst, sondern einfach, weil du ja Menschen begeistern willst.
Nein, das hat sich eigentlich alles auch entwickelt. Ich war im Loro-Parke und da kamen natürlich die ersten Fernsehsender und haben kleinere Sachen aufgenommen. Irgendwann kam die Serie Menschen, Tiere und Doktoren und dann über die Jahre wurden 300 Folgen in unserem Park gedreht. Dann kam die Sendung Papageien, Palmen und Co. im WDR, die bis heute 35 Mal mit ihren 40 Folgen insgesamt wiederholt wurde. Und auch heute nach, wurde 2010 aufgenommen, heute noch läuft in den dritten Programmen. Also das gibt natürlich eine Präsenz. Und seit 2010 bin ich mit Frank Elstner unterwegs und das ist so inhaltsstark das Beste, was wir gemacht haben, muss ich sagen. Wir haben 12 Dokumentationen weltweit gedreht, Elstners Reisen heißt der Titel, aber das sind Artenschutzdokumentationen und wir waren auf überall auf allen Kontinenten unterwegs und haben Artenschutzprojekte besucht, bedrohte Tierarten und deren Retter sozusagen, die Menschen besucht, die sich dafür einsetzen.
Unter anderem auch den Alpenzoo.
Unter anderem den Alpenzoo, denn wir haben ja eine Gämse ausgewildert, die wir hier in Karlsruhe gezüchtet haben, zu euch gebracht haben. Ist auch schon ein bisschen lustig, dass wir in Deutschland Gämsen züchten müssen, mit denen wir in die Alpen zurückbringen.
Ich kann ja nicht alleine die Welt retten.
Aber dann von euch aus dann natürlich auch eben in den Alpen dann wieder freigelassen haben für ein Forschungsprojekt. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten Motivation gibt jeden Tag.
Ja, aber dann kann ich dich ja jetzt mal motivieren. Es gibt ja so eine kleine bedrohte Maus, die Kurzohrmaus. Ja. Warum hält Karlsruhe denn noch nicht diese Kurzohrmaus?
Weil wir die Etruskerspitzmaus haben.
Und der aber die nicht.
Übrigens der erste Zoo, der die wieder aufgenommen hat. Es gab in der Geschichte in Frankfurt Etrusker Spitzmäuse, aber dann waren sie überall weg und ich habe die von Privatbiologen aus privater Haltung in Etrusker Spitzmäuschen bekommen. Und
aber wenn wir doch gerade über Arten...
sind es einige, die haben.
Aber wenn wir doch über Bedrohung und Artenschutz reden, wie wäre es denn mal mit einer schönen Kurzohrmaus hier bei dir?
Also da können wir gerne reden. Also du nimmst ein paar Spitzmäuse von mir mit und ich kriege deine Kurzohrmaus.
Das können wir gerne machen, weil wir haben ja mittlerweile 14 Mal nachgezogen und ich habe auch Berlin schon was gegeben.
14 Mal? Das ist super.
Wenn wir davon reden, dass nach optimistischer Schätzung 100 Tiere auf der Welt noch leben, über 20 habe ich jetzt nachgezogen, wir haben jetzt über 20 in Menschenhand, also da fehlt ja dann dem Artenschutz mal schöne kleine Kurzohrmäuse, oder?
André, das machen wir. Also bringen wir deine Mäuse. Nein, also ich richte ja, das ist gerade ein ganz tolles Beispiel dafür, dass wir unseren Bestand sukzessive auf bedrohte Arten verändern und Für den normalen Besucher ist es völlig wurscht, ob es eine normale Maus ist und eine Zwergmaus ist.
Oder seit dieser Woche habe ich eigene Hoodies über meine Zwergmaus.
Ja?
Ja, ich habe jetzt Hoodies über Kurzohrmäuse.
Auch das. Das ist schön. Das ist klasse.
Ja. Weil auch das ist dann Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die Kinder, wenn die Erwachsenen diesen Hoodie kaufen, tragen die Maus wieder nach außen.
Ja, genau. Das. Wir müssen auf allen Ebenen eben diese Thematik an die Menschen bringen. Das kann man spielerisch tun, das kann man mit Inhalten tun, wie wir das in den Dokumentationen tun. Aber,
ja, aber auch da blödet ihr rum. So wie wir jetzt hier lachen und rumblödeln, blödeln du und der Frank ja auch darum. Übrigens ein ganz toller Mensch, ich durfte ihn ja dann auch kennenlernen. Der hat schon eine Aura. Also es ist schon Wahnsinn, diesen Mann dann mal so zu treffen, wie natürlich er auch ist. Also es ist dann eben nicht dieser abgedrehte Fernsehstar, der, hey, ich habe hier Wetten, das gemacht, sondern ja.
Nein, aber ich glaube, solche Leute, die da abdrehen, die halten sich auch nicht über Jahrzehnte im Showgeschäft. Also oftmals nicht.
Oder leider
Frank,
doch.
Ja, aber dann sind es wirklich abgehobene Menschen. Aber der Frank Elstner ist ein absolut lieber Freund geworden. Und ich meine, wir haben 12 Dokumentationen gedreht, das habe ich schon gesagt. Jedes Mal etwa 3 Wochen in jede Doku investiert, die nachher 90 Minuten im Fernsehen dauert. Aber bis dann alles im Kasten ist, das dauert wirklich lange. Und wenn man das alles zusammenrechnet, waren wir fast ein Dreivierteljahr miteinander auf der Welt unterwegs. Und wir haben ja, Missionarsstationen besucht, wo wir im Zimmer gemeinsam übernachtet haben oder auf den Bahamas in irgendeiner Forscherstation, egal wo. Wir haben wie zwei Schulkameraden, gehen wir miteinander um. Und da kennst du natürlich und hörst du natürlich auch alle möglichen Geschichten über alle möglichen Stars. Und das fängt bei Jimi Hendrix an, der bei ihm im Wohnzimmer saß, bis Thomas Gottschalk oder sonst. Also es ist super, was man da alles erfährt. Und aber er, dabei ist er Mensch geblieben. Und er stellt den Menschen auch in den Mittelpunkt seines Gesprächs und hört zu. Und das ist das Tolle. Das kann natürlich als Talkmaster auch ganz exzellent.
Ja, aber das ist dann, also das weißt du auch selber, es gibt ja immer Rollen, die Menschen auch spielen. Und privat können sie dann, Entschuldigung den Begriff, aber trotzdem ein Arschloch sein. Und ja, das ist der Frank nun ganz und gar nicht, weil wir hatten einen netten Abend zusammen. Er hat mich dann im Zoo besucht und das war dann, also natürlich nicht so eng wie ihr, aber wir haben uns zur Verabschiedung umarmt.
Ja, und das darfst du auch morgen wieder tun, denn ich habe den Frank eingeladen auf unsere Tagung und da wird er auch die Begrüßung.
Und er wird sich an mich erinnern.
Er wird sich an dich erinnern.
Der wird meinen Namen wissen, der wird wissen, er war bei mir und so weiter.
Genau.
Und das ist gerade bei manchen Stars nicht gegeben.
Ja.
Die gucken dich dann an.
Genau.
Und halten sich für Besseres. Und das war schon beeindruckend.
Ja, ja. Und das hat ihn aber auch, das zeichnet ihn auch aus. Und ich habe ihn ja in verschiedensten Talkshows und anderen Events, wo ich ihn begleiten durfte, auch erlebt, wie er mit anderen Stars umgeht. Und du glaubst es nicht, André, da kommen so viele auf ihn zu, die sagen, danke Frank, dir habe ich meine Karriere zu verdanken und das und jenes. Also das sind ganz viele, denen er auch den Weg geebnet hat.
Er ist der Jimmick des Showbusiness, ja, weil als wir kleine Kinder waren, haben wir ihn da irgendwie im Fernsehen gesehen, wo der Hallen gefüllt hat und viele Talkmaster und sowas, die haben ja auch so angefangen. So wie wir im Fernsehen Jimmick angehimmelt haben, haben sie ihn angehimmelt.
Und so ist es bei ihm und so ist es, denke ich, auch für uns wichtig in unserer heutigen Position, um wieder auf die Zoos zurückzukommen, dass wir jungen Biologen und Tierärzten die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
Normalerweise ist es ja die Spoiler-Folge, das weißt du jetzt nicht, ich spoiler immer gerne Sachen, die eigentlich noch gar nicht nach draußen offiziell gegangen sind, aber ich kann es jetzt gerade sagen, wir haben ja beide einen Volontärassistenten gehabt oder einen Jungbiologen, den wir anlernen wollten und beide haben wir jetzt geschafft, dass die Zoojobs kriegen. Ich habe gerade gehört von deinem, er geht nach Gossau und mein Volontärassistent hat die Stelle in Neumünster bekommen. Das heißt, wir haben beide jetzt auch einen Biologen wieder ausgebildet, die noch nicht so weit waren, die wir rangeführt haben. Und deswegen, Christoph wird sich freuen, dass ich seinen Job ausplapper. Aber hey, Christoph, unser Volontärassistent, geht nach Neumünster.
Ah ja, siehst du, und es gibt andere Zoodirektoren inzwischen, die sogar bei mir mal Praktikum auf Teneriffa gemacht haben, die auch in der Schweiz sitzen.
Ja, das hatte ich noch nicht, dass andere Zoodirektoren bei mir Praktikum gemacht haben. Ja. Aber wir haben ja,
du bist auch noch nicht so alt wie ich jetzt.
Ach, jetzt machst du dich älter, als du bist.
Ich bin 59, das ist eigentlich schon ein gewisses Alter, aber ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen wie Mitte 40.
Also wenn ich fair bin, würde ich sagen, man sieht es dir nicht an.
Ah, danke,
aber freundschaftlich,
das höre ich immer gerne.
Genau, aber freundschaftlich muss ich dich ja ärgern und dir sagen, man sieht an, dass du so alt bist. Nein, ich darf das sagen, weil das hatte ich ja vorhin natürlich schon gesagt. Wir haben auch privat schon viel miteinander Zeit verbracht. Und ja, eine nette Erinnerung, die ich eben auch mit dir trage, ist eben einer der Konferenzen auf Teneriffa zufälligerweise, wo wir doch das gute Wetter genutzt haben und uns schön in einen Pool gelegt haben, die Sonne uns auf den Pelz haben braten lassen und über die Zoowelt sinniert haben. Also es war jetzt nicht nur Faulenzen, es war durchaus auch Arbeiten, aber so ließ es sich durchaus auch arbeiten. Also.
Ja, das war bei der Weltzoo-Konferenz im letzten Jahr. Ja, und da war natürlich das auch ein tolles Event für mich. Ich durfte zurück in meine alte Heimat, in Anführungszeichen, auf Teneriffa. Und ja, in so Konferenzpausen kann man dann immer mal die Gegend erkunden oder man liegt eben im Schwimmbad. Und es ist ja dann so, wenn Zoo-Leute zusammen sind, dann geht es ja nur um Zoo-Themen.
Oder Fußball.
Ja, oder ob man dann im Schwimmbad liegt und über Mäuse redet oder auf der Liege oder sonst wo, egal. Also das ist ja das Tolle, dass diese Konferenzen einem so viele Kontakte bringen und man dann eben auch wieder Dinge arrangieren kann, die letzten Endes dem Zoo wieder zugutekommen und den Tieren.
Oder noch größer, eben dem Artenschutz wirklich.
Genau.
Nicht nur den Tieren, dass man, die Idee kann ich klauen für mein Gehege, sondern wirklich diesen Artenschutzgedanken, diese Gemeinschaft. Und das finde ich ja das Geile an dieser Zoowelt, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ja, wenn ich dich dann jetzt als Partner für die Kurzohrmaus habe, dann habe ich wieder noch einen weiteren Partner, der das voranpusht.
Wie viele Zoos hast du denn inzwischen?
Na, ich bin ja noch sehr selektiv. Also bis jetzt sind es Berlin und Innsbruck. Mhm. Und ja, dann
wären wir der zweite deutsche Zug sozusagen.
Wäre ja dann mal Zeit, aber du fragst ja nicht. Du willst ja keine Mäuse.
Die Tagung wird 3 Tage dauern. Wir werden das hinkriegen.
Weißt du, ich guck da raus, du willst ja lieber blaue Vögel machen.
Naja, das ist ja jeder Zoodirektor hat halt so sein Steckenpferd. Und bei mir sind es natürlich die Papageien. Ich war für 4000 Papageien im Loro-Park verantwortlich, kam dann als Zoodirektor in diesen Karlsruher Zoo und hatte nur 2 Papageienarten, Sonnensittiche und Grauköpfchen. Und das ist für mich als Papagei.
Du weißt schon, dass ich jetzt auch Papageien habe, immer.
Ja, so. Aber für mich war das viel zu wenig. Inzwischen sind es 27. Dass natürlich du jetzt mit diesem Trick Neozonen in den Alpen zu setzen, auch Papageien dahin setzt, das spricht doch für die Papageien und wie attraktiv die sind.
Oder zumindest für unsere Vogelliebe auch.
Genau.
Aber da war noch vor allem Didaktik. Wir haben vorhin über Artenschutz gesprochen. Ich muss die 4 Säulen irgendwie immer im Podcast einbringen, aber ich will ja Bildung machen. Was sind Neozonen? Was bedeutet das? Ist es eine Gefahr? Ist es keine Gefahr? Können wir uns über diese kleinen grünen Gesellen vielleicht freuen? Oder müssen wir uns Sorgen machen? Und ja, du hast dann halt große Blaue da sitzen. Bei mir sind es etwas kleine mit einem Halsring, aber die sind mindestens genauso schön.
Jo.
Jo. Du musst sie jetzt auch mögen, weil ich andere nicht haben kann. Es gibt keine anderen in den Alpen.
Nein, also klar, andere kannst du nicht halten, aber für mich sind natürlich diese farbenprächtigen Papageien.
Grün ist auch eine Farbe.
Ist auch eine Farbe, aber die ist ja stark verbreitet. Und so was Blaues, das sticht natürlich immer ins Auge. Und wir haben ja unsere 2 Aras auch personalisiert. Das heißt, da steht auch nicht nur das Schild Hyazinth-Ara drauf, sondern eben auch noch die Namen der beiden Vögel, Henry und Indigo, weil die Besucher eben miterleben konnten auf unserem jetzt Videopodcast, will ich mal so sagen, auf unserer Facebook-Seite, wie ich die aufgezogen habe. Ich habe die damals bekommen als frisch geschlüpftes Vögelchen im Zoo Nürnberg, die nicht aufgezogen wurden, und habe die damit auch denen das Leben gerettet, muss man wirklich so sagen, die wären sonst nicht durchgekommen, und habe die beiden aufgezogen, und jetzt sind sie natürlich sehr anhänglich, aber sind wirkliche Stars in unserem Zoo geworden.
Weil Botschafter ihrer Art.
Genau,
so also das ist keine Spielerei von dir, sondern wir wollen ja mit den Tieren auch Emotionen wecken. Und ich weiß, dass das Namengeben von Tierindividuen unterschiedliche Philosophien in Zoos hat. Aber auch da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Wir benennen die Tiere ja auch beim Namen, weil es sind keine Schrauben, es sind keine Klodeckel, mit denen wir hier arbeiten, sondern es sind Individuen. Und ein Individuum, die Pfleger haben eh Namen für die Tiere und die können wir meines Erachtens auch nach draußen geben, einfach um zu zeigen, nein, das ist eben keine Schraube X, sondern das ist das Individuum. Du hast gesagt, der eine heißt Henry. Mhm. Und das ist nicht irgendein Hyazinth-Ara, sondern das ist eben Henry. Und der gilt als Botschafter seiner Art, den wir dann für die Umweltbildung oder das, ja, die Emotionen bei den Besuchern zu wecken, dass wir sagen können, wollen wir die nicht zusammen retten? Warum ist der Regenwald in Südamerika vielleicht doch wichtig? Weil eigentlich kann man ja sagen, ist uns doch egal, wenn der Regenwald weg ist. Kann uns aber nicht egal sein.
Kann uns nicht egal sein, weil wir anhand von solchen Botschafterarten dann nicht nur diese einzelne Art retten, sondern wenn wir deren Lebensraum schützen, dann natürlich eine Vielzahl von Tier-, Pflanzen-, Pilzarten.
Na und uns.
Dann da eben leben. Und natürlich letzten Endes kommt es den Menschen auch zugute.
Wir retten eigentlich uns, weil wenn wir über Wasserkreisläufe reden, wenn da mal der Kreislauf unterbrochen ist, dann haben wir Durst. Du greifst gerade zum Glas. Ja, das ist schön.
Ich greife gerade zum Glas, genau. Weil du machst mich durstig inzwischen. So viel reden in so kurzer Zeit, das ist natürlich...
So kurzer Zeit, wir haben 40 Minuten, 40, 45 Minuten, die wir schwätzen können. Also.
Das mache ich doch sehr gerne mit dir. Aber gerade nochmal zurück zu diesen Botschafterarten. Du hast jetzt gesagt, ich habe die 2 Aras da sitzen, das stimmt. Wir haben auch ein Projekt dafür und das ist so meine Philosophie für unseren Zoo. Wir haben verschiedene Lebensräume, verschiedene Tiere und das sind unsere Paten, unsere Flaggschiffarten. Und wir wollen jedem Lebensraum ein Projekt in der Natur zuordnen und das machen wir anhand unserer Artenschutzstiftung, die wir vor 6 Jahren gegründet haben. Und die uns einfach auch die finanziellen Mittel in die Hand
Ja unbedingt mal was machen wollte für den Übergang von Alm Richtung Wald, wo es so bedrohte Mäuse gibt, oder?
Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber wir haben natürlich globale Projekte, aber auch lokale Projekte. Und das ist wirklich klasse, denn wir haben 2019 schon als einer der ersten Zoos in Deutschland den freiwilligen Artenschutz-Euro eingeführt. Und der gibt uns plötzlich Geld in die Hand, dass wir einsetzen für Arten- und Naturschutz. Und die Tiere hier, die sind gut versorgt, das ist das A und O.
Aber dann müssen wir natürlich für die Kollegen im Freiland was machen. Und gerade hier für die Hyazintharas haben wir in Bolivien ein Projekt. Da gibt es nur noch etwas über 100 Tiere dieser Art. Und da unterstützen wir.
Da kriege ich den Bogen zu einer unserer früheren Folgen. Das ist ja der One-Plan-Approach. Wir machen jetzt nicht nur so ein bisschen Exito, ein bisschen Bildung, sondern wir schaffen die Brücke, wenn wir es nicht selber machen können im Freiland, dass wir dann eben die Projekte unterstützen, unsere Partner dann eben haben, dass wir eben die Art global mit den Nationalparks, mit den NGOs versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und dann muss ich hier natürlich auch wieder Reverse Red erwähnen, dass wir es irgendwie schaffen, in der roten Liste die ein bisschen runterzuschubsen. Weil wo stehen die Hyazintharas?
Die sind im Moment als gefährdet eingestuft. Und die waren schon viel, viel stärker bedroht, muss man sagen. Aber da greifen jetzt schon diese Maßnahmen. Vor 25 Jahren gab es im Pantanal in Brasilien, das ist das Hauptverbreitungsgebiet, gerade noch 1500 Tiere. Also das ist nichts. Das ist ein kleines Dorf, wenn man es mal auf Menschengrößen runternimmt.
Du hast wahrscheinlich gerade genauso viele Menschen in deinem Zoo.
Ja, das kann durchaus sein, jeden Tag noch viel mehr. Also auf jeden Fall waren die bei 1500 und das ist fast der Weltbestand gewesen. Und inzwischen durch Maßnahmen der letzten 25 Jahre haben wir wieder etwa 6000 Tiere. Aber auch 6000 ist eine verschwindend geringe Zahl.
Ja, aber...
Aber wir sind auf einem guten Weg mit dieser
Art. Die Kurve zeigt in die richtige Richtung. Reverse Red, wir können dann langsam mal irgendwie runtergehen.
Genau. Und der Hyazintha ist auch schon eine Stufe runtergestuft worden. Ja. Und das ist natürlich toll.
Und das macht einen natürlich stolz, wenn man da Teil des Puzzles ist, das hinzukriegen. Also jedenfalls bin ich auf sowas immer stolz, wenn man da irgendwas zu beitragen kann.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Und wir haben allein in unserem Zoo 7 Tierarten, die in der Natur ausgestorben sind oder waren.
Die da sind?
Die da sind, ja. Erzählst du natürlich gerne. Das sind die 3 klassischen Beispiele vom Wisent, Säbelantilope und Przewalski-Pferd. Von allen 3 Arten sind auch Karlsruher Tiere in die Natur zurückgegeben worden. Und dann haben wir natürlich die 2 Vogelarten, das ist klar, die Socorro-Taube und den Edwardsfasan, die im Moment wirklich draußen nicht in der Natur vorhanden sind und die nur in Zoobeständen und bei ein paar engagierten Privathaltern gehalten werden. Und da versuchen wir auch dran teilzuhaben. Und gerade beim Edwardsfasan sind wir auch mit unserer Artenschutzstiftung dabei, dieses geplante Auswilderungsgehege, Zuchtgehege in Vietnam auch zu fördern. Über den Berliner Zoo, da arbeiten wir auch eng mit Kollegen zusammen.
Wir sind eine Gemeinschaft. Aber fehlt da nicht eine Maus?
Eine Maus, die ausgestorben war.
Ja, wahrscheinlich immer auf diesen 3 Wiesen noch überlebt hat.
Aber ist ja noch nicht weg gewesen.
Genau, aber keine 100 Tiere mehr. Letztes Jahr haben wir im Freiland keine gesehen. Mal gucken, was dies Jahr die Saison bringt mit dem Monitoring und dem Fangen. Also die würde sich da doch gut einreihen.
Ja, also du kriegst deine Maus schon noch bei uns unter. Das werden wir schon irgendwie machen. Ich will jetzt noch ein Vogelprojekt vorstellen. Wir haben seit 4 Jahren sind wir dabei, Kiebitze zu retten. Nicht wir, sondern der Martin Boschert, das ist ein Freilandbiologe, der hier im Rheintal die großen Brachvögel und die Kiebitze eben observiert.
Großer Brachvogel, Alpenzoo,
genau,
Karlsruhe.
Regierungspräsidien, da hast du mir ja mal geholfen, dass ich große Brachvögel bekomme. Und auf jeden Fall haben wir diese beiden Arten
schützt. Ganz kurz für alle Hörer, als das Projekt anlief, brauchte Matthias dringend für die Exito-Seite einfach große Brachvögel. Da konnte der Alpenzoo helfen. Dann sind Vögel vom Alpenzoo nach Karlsruhe gegangen, mit denen dann das ganze Projekt losgehen konnte.
Ja, genau. Wir haben damals 2 Weibchen, hast du mir besorgt, aus Österreich. Und ich hatte ein Männchen aus dem Vogelpark Marlow. Wir wollten ein Pärchen haben und haben da das überzählige Weibchen dann an den Nordhorner Tierpark abgegeben. Aber wir haben ein Pärchen hier als Standvögel für junge Brachvögel, die wir hier vom Ei weg aufziehen, damit die auch ein bisschen geprägt werden auf Brachvögel und nicht nur isoliert aufwachsen, sondern eben dann auch eben die arteigenen Kollegen bei sich haben. Und genau das Gleiche machen wir mit den Kiebitzen. Also wir haben inzwischen 12 Brachvögel von Eiern aufgezogen, die uns gebracht wurden, aber über 90 Kiebitze. Und gerade der Kiebitz ist ja ein Vogel, den viele Leute kennen. Vor 30 Jahren gab es noch weit ein paar tausend Tiere in der Rheinebene. Heute sind es vielleicht noch 150 Paare. Also der ist drastisch zurückgegangen. In ganz Deutschland sagt man, der Kiebitzbestand ist in den letzten 30 Jahren um 94% zusammengebrochen.
Bei einer Allerweltsvogelart, die eigentlich alle kennen.
Das ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Die fahren mit ihren Schleppern die Felder ab und dann gehen natürlich diese frühgelegten Gelege alle kaputt. Aber da haben wir jetzt den Biologen, den Martin Boscher, der sammelt die dann ein, wenn sie dann auf solchen Feldern liegen, mit dem Genehmigung der Regierungspräsidien. Bringt die zu uns und wir ziehen die Küken auf. Und wenn sie dann groß genug sind, kommen sie in Auswilderungsvolieren, gewöhnen sich an die Umgebung dort und werden dann wieder freigelassen. Und das haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren, haben wir schon 90 Tiere aufgezogen, haben dieses Jahr schon wieder 33 Junge da. Also das ist ein toller Beitrag zum einheimischen Artenschutz.
Und dann will ich noch was Einheimisches erwähnen. Da wedel ich ja immer mit der Fahne für einheimische Arten, weil wir arbeiten gerade noch an einem Projekt, was aber noch ein bisschen mehr in den Anfangsstufen ist. Einen schöneren, gelberen Vogel, die Zitronenseisige.
Die Zitronenseisige, ja. Da habt ihr ja in den Alpen noch ein bisschen bessere Voraussetzungen, wie wir gerade im Schwarzwald. Wir hatten, das war eine Vogelart, die früher eine Allerweltsart im Schwarzwald war. Wir haben seit 8 Jahren einen Nationalpark in Baden-Württemberg im Nordschwarzwald. Und genau dort ist er jetzt die letzten 4 Jahre nicht mehr gesichtet worden. Also ist verschwunden im Nordschwarzwald.
Der Markus, unser gemeinsamer Freund, kommt übrigens nächste Woche zu mir, um mal wieder welche zu sehen im Freiland.
Ja, das kann man bei dir noch machen. Also bei uns ist das wirklich kritisch. Jetzt klingelt das Telefon, das lassen wir einfach klingeln.
Das lassen wir klingeln.
Weil, mich interessiert es mehr mit dir. Mich also diese, aber so ist es halt im Zoodirektorenbüro.
Bei mir klingelt gerne während der Aufnahme auch immer die Tür.
Ja, zu unseren Zitronenseisigen. Im Südschwarzwald haben wir noch so etwa 20 Pärchen, aber auch da geht der Bestand drastisch nach unten. Und in den Alpen gibt es noch ein paar mehr, aber wir versuchen die jetzt in unseren Zoos eben auch erstmal zu halten, zu züchten, dass wir eine Basis hinkriegen, dass wenn sie vielleicht ganz im Schwarzwald verschwinden.
Was machen denn deine Paare?
Dieses Jahr leider nichts. Wir haben leider nur unbefruchtete Gelege gehabt. Aber den beiden Paaren geht's gut. Ich werde die nächstes Jahr wahrscheinlich in eine andere Voliere umsetzen. Und wir müssen dran arbeiten. Also wir sind dann noch ganz am Anfang des Projektes, aber ich bin zuversichtlich, dass wir langfristig erfolgreich sein werden.
Und auch da, bei mir sitzen sie eben auch. Wir haben ein Pärchen mittlerweile nur noch, aber ja, auch noch nicht wirklich erfolgreich gezüchtet. Früher hatten wir Nachzucht im Alpenzoo und deswegen bin ich ja auch stolzer Partner von diesem Projekt. Und wenn es eben nur ist, die Geschichte zu erzählen oder dann mal Jungvögel zur Verfügung zu stellen. Also.
Da sind wir beide mit den Zoos eigentlich die Einzigen, die jetzt da mitmachen. Da muss man auch immer wieder ein spezielles Interesse haben, das merke ich natürlich auch. Und vogelaffine Zoodirektoren gibt es nicht so viele. Also mit Fell, da kannst du schon eher noch die Leute finden, die da affin sind. Aber gerade in den Vogelprojekten, das sind dann meistens auch Zoodirektoren, die selber ein bisschen
mit den Vögeln. Wir sind halt doch Vogelmenschen. Und deswegen wollte ich schon fast zum Ende unserer Folge kommen. Aber wir sind langsam so weit, aber ich will dich noch um einen Gefallen bitten, weil der wirkliche Star guckt eigentlich die ganze Zeit hier rein. Wir haben über die Aras, die hier bei Matthias reingucken können, die ganze Zeit gesprochen. Und das Coole ist, der Matthias kann den eigentlich auch immer rausnehmen und auf den Tisch sozusagen setzen. Ähnlich wie Jimmick es mit seinem Geparden gemacht hat. Und wollen wir nicht mal zu deinen kleinen Babys da rübergehen?
Können wir gerne machen.
Und noch ein bisschen mit denen uns unterhalten.
Natürlich.
Man hört Jungs, also Matthias,
öffnet das Fenster durchs Fenster. Ich habe natürlich diese Voliere direkt vor mein Direktorenbüro bauen lassen.
Hier, Kinderhalle.
Kommt, Jungs.
Da sind sie direkt bei uns.
Aber ich kann immer nur einen
halten. Hast du nicht so viele Hände? Willst du nicht Mikrofon Hände und Papageien alles gleichzeitig? Ja, alle. Guten Morgen.
Ins Mikrofon beißen.
Da freut sich Sabrina.
Das finde ich. Der hat ja zwei dabei, da kann man ja das mal machen.
Das sind Sabrinas Mikrofone. Ich habe die auch schon mal an den Bär verfüttert, die Mikrofone, also kannst du gerne reinbeißen.
Hm? Ja, da bist du baff. Zwei Mikrofone willst du auch
nicht. Sagen tut er nichts. Ich bringe ihm ja nicht das Sprechen bei. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte.
Na, also sie wollen ja nicht vermenschlicht werden, so, sondern.
Die beiden sind auch nicht verprägt, auch wenn sie jetzt super zahm zu mir sind, weil ich sie natürlich aufgezogen habe. Aber ich habe sie gleich sozialisiert, auch an Hyazintharas. Und deswegen sind es ganz normale Vögel, die absolut normales Sozialverhalten haben, aber zahm zu mir sind.
Zu dir, das ist das Stichwort. Also ich sollte sie, glaube ich, jetzt nicht auf die Hand nehmen.
Ach,
die haben,
du hast ja 10 Finger, einen
kannst du riskieren. Die haben nämlich große, große Schnäbel, die können mal eben so eine Walnuss ganz, ganz locker knacken. Und das ist eben, ja, jetzt gibt es sogar eine Walnuss.
Ja, da haben wir sogar ein Geräusche. Ist ja ein Podcast.
Jetzt probier mal. Und dann kannst du es nach. Jawohl, das ist die Walnuss.
So, das könnte auch mein Finger sein. Nein, und das ist meine Nase. Und das ist, ja, jetzt hat das Mikrofon keine Schutzhülle mehr. Jetzt ist
es weg. Lass los.
Sabrina, wie gerne hattest du deine Schutzhülle?
Und an der Stelle habe ich jetzt leider in der Postproduktion am Abschneiden müssen, weil sonst wird's euch das Trommelfell raushauen. Diese Schutzhülle ist nämlich nicht umsonst am Mikrofon drauf, vor allem wenn man so wie der André ein etwas lauteres Organ hat. Übersteuert es dann ganz schnell und da fetzt euch die Ohren runter. Der André ist dem Henry dann noch nachgetigert und hat unsere Schutzhülle wieder besorgt mit ein paar Löcher drinnen, aber das sind wir ja jetzt schon gewohnt von der Martina, unserer Bärin, die hat ja auch schon mal ordentlich reingebissen. Also dem André geht's gut, der Henry hat auch Freude gehabt mit seinem Spielzeug und wir haben eine wunderbare Folge für euch aufnehmen können. Wir hoffen, es hat euch gefallen, einmal so nah an einem Ara dran zu sein am Henry und vor allem auch die wunderbaren Geschichten von Matthias Reinschmidt aus nächster Nähe zu hören. Und nächste Woche hört's uns wieder top motiviert und vereint aus dem Alpenzoo, wo wir wie gewohnt in akustischer Manier mit beiden Ohren hinter die Kulissen der einzelnen Alpenzoo-Bewohner schauen. Für alle Fragen und Anliegen schreibt uns gerne wieder eine E-Mail an podcast@alpenzoo.at. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Alpenzoo Late Morning Show.